Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Melikscha oder auch Mel. Ich bin einer der Mitgründer von Taledo. Wir betreiben eine Plattformlösung für das Recruiting von digitalen und medizinischen Rollen. Heute zu Gast bei mir ist Martin Daxelt, der CEO und Mitgründer von Bayes Esports. Bayes schreibt sich B-A-Y-E-S. Bayes Esports versorgt den Esports-Markt mit zuverlässigen Daten aus einer Hand. Wie funktioniert das genau, Martin?
Ja, also meinen Namen hast du ja schon dankenswerterweise erwähnt. Ich bin der CEO von Bayes Esports. Bin damit zuständig natürlich für die Strategie unseres Unternehmens und auch sozusagen als CPO nebenbei für die Produktstrategie insbesondere und die Technik. Und unser Unternehmen ist eine ganz spannende Sache. Vielen Leuten ist ja E-Sports vermutlich schon mal jetzt untergekommen. Es ist eine boomende Industrie, also professioneller E-Sports. Und Bayes Esports, wir sind ein Datenvermarkter. Das heißt, wir schließen Verträge mit großen Turnierorganisatoren oder Game Publishern ab für professionelle E-Sport-Turniere und helfen dann, diese Daten zu extrahieren, aufzubereiten, also in ein benutzbares Format zu verwandeln und vermarkten das dann für verschiedene Industrien. Von der Media-Industrie über zum Beispiel Wettindustrie, die brauchen solche Daten, Analytics-Industrie, also welche Spieler sind gut, muss man was verbessern und so weiter. Das ist also eine ganz spannende Sache. Wir sind da auch im Prinzip der Marktführer für E-Sports. Wir sind also ein Joint Venture zwischen Sporträder. Das ist eben für den traditionellen Sport auch einer, der ist, glaube ich, der größte Datenrechtehändler, die zum Beispiel mit der NBA zusammenarbeiten und der Deutschen Fußball-Bundesliga und so weiter. Und wir sind sozusagen, wurden 2019 als Spin-off von Dojo Madness und Sporträder gegründet und beackern sozusagen das E-Sports-Feld.
Cool. Und Bayes, also es schreibt sich B-A-Y-E-S.
Genau, das ist, wie kam es zu dem Namen? Das passiert, wenn man halt das Team abstimmen lässt. Also im Prinzip war das ein Teamname in Dojo Madness. Und das ist halt, wer sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt, der kennt das Bayes-Theorem und so weiter. Und da wir uns auch mit Wahrscheinlichkeiten im Zuge der Wettindustrie rechnen, wer gewinnt das Spiel, voraussagen, das ist also eins unserer Hauptgeschäfte, daher kommt also der Name.
Du hast ein bisschen tief gestapelt, ihr habt ja Top-Exklusivverträge mit ganz tollen Titeln.
Ja, da waren wir, also wir haben, unser erster Exklusivvertrag war sozusagen mit der ESL. Also das ist einer der größten unabhängigen Turnierveranstalter, gerade im Bereich CSGO Dota. Dazu gehört also die ESL an sich, ESL One, also Köln, sagt vielleicht manchen Leuten was, aber auch Dreamhack und die Mountain Dew League zum Beispiel. Und das ist betrifft vor allem CSGO und Dota. Und dann haben wir aber, da waren wir sehr stolz drauf, als erste einen exklusiven Vertrag mit einem Game Publisher gemacht. Also Game Publisher, dem gehört das Spiel, der entwickelt das Spiel und der betreibt auch selber Turniere und das war Riot Games. Und da haben wir für diverse League of Legends Ligen auch den exklusiven Datenvertriebsvertrag bekommen.
Das ist top. Ne? Für die Leute, die sich auskennen, also jetzt ein paar Begriffe sind geflogen. Counter-Strike GO, CSGO heißt Counter-Strike Global Offensive, ja. Genau. Dann gibt's noch Dota und dann gibt's noch League of Legends. Das sind komplett unterschiedliche Genres, aber das sind jeweils die Titel, die Führer in ihren Bereichen, ja. Die meisten.
Ja, und auch global für E-Sports. Also wenn man die professionelle E-Sports-Szene anschaut, und professionell meine ich, wo es also Teams gibt, die im Prinzip davon leben. Da ist CSGO ist einer der ältesten Titel und hat auch die meisten Turniere und die meisten Spiele und die meisten Zuschauer immer noch. Und dann kommen die zwei Titel danach, die sind auch schon relativ lange am Markt, das ist League of Legends und Dota. Die haben ja eine gemeinsame History, wer sich so ein bisschen auskennt. Die kommen ja beide, wurden die aus so einem Warcraft-Mod gespawnt, sind also auch sehr ähnlich, haben sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Also wenn man die Karte sieht, dann sieht man, dass das eigentlich kommt aus derselben, ist die aus dem vom selben, von demselben Vater sozusagen oder Mutter. Genau.
Quelle richtig. Sozusagen.
Ja.
Spannend, die zwei erfolgreichsten.
Ja, nach CSGO. CSGO ist immer noch vorne. Ja, wo, und es gibt dann auch noch Nebentitel, zum Beispiel, also die auch eine Rolle spielen, die ja zum Beispiel dann für die Wettindustrie nicht so interessant sind. Da ist natürlich erstmal Fortnite. Das Spiel ist halt der Fun-Faktor, auch steht ein bisschen im Vordergrund, nicht so sehr das Kompetitive. Rainbow Six von Ubisoft ist auch ein guter Titel. In Asien zum Beispiel, was hier überhaupt keine Rolle spielt, ist Mobile E-Sports ein großes Thema. Also King of Glory zum Beispiel. Das heißt, da wird auf dem Handy gespielt oder auf dem Tablet, ja. Und auch professionell, aber das spielt hier zum Beispiel in Europa und Nordamerika praktisch keine Rolle für professionellen E-Sport. Das ist dann wirklich nur casual, also zum Fun, wenn man spielt, aber nicht so, da gibt es keine professionelle Szene.
Und spannend ist, dass tatsächlich der Wettmarkt auch bei Computerspielen einen wesentlichen Teil des gesamten kommerziellen Markts ausmacht. Hm?
Das ist ja für jeden Sport. Also das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Und ich musste das auch lernen, als ich komme nicht aus dem Wettgeschäft an sich, aus dem Sportwettengeschäft. Und als ich hier angefangen habe als CEO, musste ich da auch viel lernen und habe dann auch erfahren, es gibt zum Beispiel Sportarten, traditionelle Sportarten, die existieren nur, weil es Wettgeschäft gibt. Zum Beispiel Hunderennen oder auch Pferderennen, wenn es da kein Wettgeschäft gäbe, würden die praktisch keine Rolle spielen. Also weil niemand schaut sich Hunderennen im Fernsehen an. Also sondern schauen sich nur andere Leute an, die drauf wetten.
Die darauf gesetzt haben, ja, spannend, stimmt.
Richtig, genau. Das macht den Reiz da aus. Und auch im Fußball und Tennis ist der Umsatz in der Wettindustrie häufig höher als der Gesamtumsatz der zugrunde liegenden Sportindustrie. Also so viel wird da drauf gewettet. Da gibt es natürlich die ganz legale öffentliche Wettszene und wir bedienen nur diese legale Szene. Es gibt natürlich dann gerade in China zum Beispiel, China ist ein ganz interessanter Fall, Wetten ist verboten, ja, also Sportwetten total verboten, außer in Macau, in Casinos, aber es ist der größte Sportwettmarkt der Welt, also das ist dann immer so diese
Ambivalenz, ja, gell? Ja.
Im Prinzip, ja, genau, im Prinzip ist das, ja.
Finde ich spannend. Interessant. Okay. Und sag mal, wie groß seid ihr etwa in Mitarbeitern? Wie hat euch jetzt Corona in eurem Geschäft betroffen, innen und außen? Also zunächst die Nachfrageseite und ich kann mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich sogar profitiert habt und dann euch intern operativ.
Ja. Also erstmal, wir sind jetzt ca. 45 Mitarbeiter. Wir sind mit 20 ca. gestartet im März letzten Jahres, also wachsen ganz tüchtig. Und Corona, natürlich der erste Impact war natürlich erstmal wie für, ich denke, alle Unternehmen und auch gerade alle Unternehmen aus dem Sport- und Entertainment-Bereich erstmal totale Unsicherheit. Das heißt auch bei der E-Sports, gibt es zwei Turnierarten, Offline-Turniere und Online-Turniere. Das ist ein bisschen missverständlich. Offline-Turniere sind Turniere, die praktisch, wo die Spieler in der Arena sitzen, zusammen und es auch im Normalfall Zuschauer gibt. Die werden natürlich auch online übertragen, aber die heißen tatsächlich Offline-Turniere. Und da gibt es Online-Turniere, und das müsste eigentlich heißen Online und die Turniere. Da sitzen die Spieler irgendwo. Kann jeder separat im Hotelzimmer sitzen oder die.
Es gibt aber keine
Vor-Ort-Zuschauer. Ja. Genau. Und das sind die wirklichen Kassenknaller sind natürlich, also wo auch die großen Preisgelder sind, da ist die Finals sind dann zum Beispiel Offline-Turniere, ja. Also ESL
Mit Stadion, ja. Genau, mit Zuschauern, die Leute sind vor Ort, können ihre Stars sozusagen anfassen. Genau, ist
ja so in Köln zum Beispiel, wird ja die ganze Köln-Arena gemietet, oder Katowice.
Ja. Ja, jetzt ein riesen Event. Ja, also vor ein paar Jahren hat mich der Riot-Chef Europa hat mich mal eingeladen. Ich konnte leider nicht hin. Dann habe ich meine Brüder und so und Freunde hingeschickt. Und die haben mir Bilder geschickt. Das ist ja krass.
Also 20.000 ist auch gute Stimmung, Rahmenprogramm. Ist wirklich gut gemacht dann. Und also, und also ich war in Paris bei der Weltmeisterschaft, League of Legends Weltmeisterschaft im Finale letztes Jahr. Das war schon sehr beeindruckend. Also war auch voll ausverkauft, da kriegt man auch keine Tickets mehr. Also
der Effekt ist aber jetzt, also darauf wo Snorz online jetzt
ja,
wahrscheinlich.
Noch, ja, so. Und natürlich war dann erstmal was passiert und natürlich hat sich dann, das war ganz krass, da hat gerade in Katowice ein großes ESL-Turnier stattgefunden, also offline. Und dann hieß es erst, naja, findet es überhaupt statt und mit Zuschauern, dann ohne Zuschauer. Dann hat es ohne Zuschauer stattgefunden und dann wurden aber langsam alle Offline-Turniere in Online-Turniere verwandelt. Ja. Und das heißt, wir hatten da so einen Monat Unsicherheit. Welche Turniere finden statt? Es wurden auch welche abgesagt. Die E-Sport-Industrie hat sich zum Glück dann sehr schnell insofern gefangen, dass die einfach alle Turniere in Online-Turniere verwandelt hat. Ja.
Ja.
Nein. Und, für uns war die Challenge halt, eine gewisse Flexibilität zu zeigen. Wir mussten natürlich unsere Kunden informieren. Die haben uns natürlich gefragt, ja, was findet denn statt? Unsere Kunden müssen auch vorausplanen. Und wir mussten versuchen, diese Informationen von den Turnierorganisatoren zu beschaffen. Und das hat sich zum Teil wirklich täglich geändert, der Status von so einem Turnier. Aber das war eigentlich nach einem Monat so, hat sich das eingespielt. Ja, dann war klar, geht alles auf in Online und dann wurde das auch wieder stabil. Und von da an war das, da kommt jetzt ein zweiter Effekt, und von da an haben wir eigentlich profitiert. Weil was passiert ist, dass der traditionelle Sport, Fußball, da ist alles weggefallen. Und Fußball hat ja auch keine Möglichkeit, in Online-Turniere zu verwandeln, das geht ja nicht. Und am Anfang hat man ja auch nicht ohne Zuschauer gespielt, das kam nachher. Und dadurch ist für die Wettindustrie zum Beispiel, die hatten wirklich, wenn die jetzt sagen wir mal 1000 Spiele, so ein großer Buchmacher 1000 Wettmöglichkeiten, also Spiele am Tag anbietet, war plötzlich hatten die nichts mehr außer E-Sport.
Und das ist zu euch übergeschwappt?
Das hat dann dazu geführt, natürlich, ein Hardcore-Fußballfan wird nicht auf E-Sports wetten. Der versteht das auch nicht. Also E-Sports hat auch eine gewisse Hürde, klar, um das zu verstehen. Aber wir hatten dann zum Beispiel relativ schnell, hat sich der Umsatz oder der Turnover, sagen wir mal, verdreifacht.
Wow.
In diesem Bereich. Und zusätzlich, wir haben dann auch spezielle Programme gemacht für Buchmacher, die noch keinen E-Sports hatten. So No-Brainer-Programme, also gar nicht, um das jetzt auszunutzen, sondern dass sie sich nicht langfristig binden müssen, jetzt nachdenken, wollen sie das machen, sondern wir haben dann unsere Angebote, so Kurzfristpakete gemacht, so
ohne
ja, ist, genau, nimmt das, braucht ihr nicht groß nachzudenken, ist ein fairer Preis, da, 3 Monate, dann.
Ich meine, die müssen ja auch Geschäft haben, sonst was bringt es uns allen, wenn die Buchmacher verschwinden?
Genau, und für die war es natürlich, die standen wirklich im Prinzip wie in der Tourismusindustrie. Tourismusindustrie war ja zum Teil get your guide. Der ist praktisch schon einen Tag auf den anderen der Umsatz um 100% gefallen. Und manche Buchmacher hatten dasselbe Problem.
Stimmt, also da ging es ja nicht um teilweise nicht mal um 90%, sondern um 99% Rückgänge im Travel.
Und wenn kein Spiel mehr da ist, gab es dann noch irgendwelche russischen Tennisturniere, die sind da noch gelaufen, ja, und nigerianische Fußballligen.
Restbestände.
Das waren so Rest. Ja, nee, wirklich. Also das, aber da war nichts. Und und dann kam ein ganz interessanter Effekt aus E-Sport-Sicht. Die Sportsimulations-E-Sports, also zum Beispiel FIFA, spielen ja viele. Die spielen normal im E-Sports, auch im E-Sports-Wettgeschäft keine Rolle bis jetzt. Das wird nicht so als E-Sports wahrgenommen. Und das Folgende
ist. Ist aber auch Konsolen, ja, oder?
Nee, deswegen, ja, oder? Da gibt's verschiedene Theorien. Also ich kann das auch nicht genau sagen, aber das war fürs Wettgeschäft null, also wirklich null davor. Und dann wurde aber Folgendes gemacht, dann hat man das sozusagen einfach bei den Wettanbietern anstelle der normalen Fußballturniere angeboten. Also dann stand da nicht Fußball-Bundesliga Hamburg gegen München, sondern E-Cup, also elektronischer Cup Brasilien irgendwie Ding gegen Ding. Und dann hat sich der Umsatz praktisch, der hat sich von diesem FIFA im Bettgeschäft nicht verdreifacht, sondern eher verhundertfacht.
Aber sag mal kurz, wie stelle ich mir das vor? Also da spielt dann ein Spieler, eine Mannschaft und der Gegner. Also dann spielen sozusagen zwei Spieler gegeneinander.
Richtig. Oder zwei, ich glaube maximal zwei versus zwei.
Ja. Interessant, und ja. Weil interessant, dass eine Mannschaft sozusagen von zwei Personen gesteuert wird, ja?
Genau, den Modus gibt es auch. Es gibt ja nicht nur FIFA, sondern auch Tennis gibt es auch sowas und so weiter.
Und sag, spielen die dann auf Konsole oder auf Computer?
Meistens auf Konsole.
Interessant, darauf wetten. Was war eine der Theorien, warum es vorher das nie gab oder fast nie?
Ja, also erstmal, was macht einen erfolgreichen für die Wett? Also es ist ja auch, man muss auch das unterscheiden, die Wettindustrie reflektiert nicht unbedingt das Zuschauerinteresse. Ja, also in E-Sport, zum Beispiel Fortnite ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, hat eine große Fanbase, also spielen viele Leute. Ja, hat auch viele Zuschauer auf Twitch, ja, also viele Leute schauen sich Influencer-Videos an, Casual-Videos und auch, es gibt ja auch Fortnite-Turniere, die dann meistens von dem Game-Hersteller ausgerichtet werden und der da auch sehr große, sehr gute, sehr große Preisgelder vergibt.
Von Publisher,
ne? Aber das ist, warum ist das für die Wettindustrie kein interessanter E-Sports? Zum einen es ist sehr schwer, das wirklich zuzuschauen am Fernseher, weil diese Battle Royale nennt sich das. Also zum Beispiel, es gibt 100 Spieler oder 25 Teams, die dann ausscheiden. Es ist sehr schwer zu verfolgen, was passiert wirklich, ja, am Fernsehen und wirklich einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja.
Bei einem Fußballspiel sozusagen.
Ja, beim Fußballspiel spielt ja Team A gegen Team B. Es steht 1-0, es geht gegen die 90. Minute, schaffen die es noch, ja.
Das ist nicht so engaging in irgendeiner Form, ja.
Ja, und aber wenn man zum Beispiel Battle Royale 100 Spieler hat, der Fernsehzuschauer kann ja nur, oder die Kameraführung kann ja nur einen kleinen Teil abdecken, was überhaupt passiert.
Stimmt.
Ja.
Richtig.
Und dann kommt dazu, dann ist zum Beispiel die Audience sehr jung, also wir spielen sehr viele Minderjährige, ja. Zum Teil auch sehr junge Kinder. Und da ist natürlich für die Wettindustrie alles, was minderjährig ist, ist uninteressant.
Genau. Stimmt, das ist eher ein jüngeres Klientel. Wobei zum Beispiel viele Freunde immer, die mich herausfordern, ich spiele ja keinen Computer, auch keine Konsole mehr, so. Und die versuchen immer mich auf Konsole. Und der Witz ist, ich nehme das auch gar nicht ernst, weil das ist ja kein irgendwie, ich weiß nicht, Fußball nimmt man nicht ernst. So Shooter eher, wenn überhaupt.
Und dann ist Fortnite sehr spaßorientiert. Also da steht wie durch dieses Bauen und diese Kostüme, das spielt auch an, nicht nur dieser, ich will gewinnen, ja, sondern auch dieser kreative Gedanken und Spaß haben im Vordergrund. Und das macht es halt nicht zu einem kompetitiven Sport. Und Sport ist nun mal definiert kompetitiv. Ich will gewinnen oder ich will einen Rekord holen, ja.
Die Nachfrageseite haben wir ziemlich gut. Wie hat es euch intern dann betroffen? Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich natürlich auch wie alle anderen auf Homeoffice gewechselt oder wie hat es euch betroffen?
Genau, also das lief eigentlich, also wir sind sowieso drauf vorbereitet, ja. Also eigentlich alle unsere Mitarbeiter haben einen Laptop und wir benutzen sowieso, wir haben sowieso Slack, Hangouts und alle Tools schon im Einsatz gehabt. Wir hatten dann so ein bisschen Bedenken, was bedeutet das für die Teamkohäsion? Wir haben dann natürlich auch relativ schnell gesagt, so wir geben es frei. Also jeder darf so viel Homeoffice machen, wie er will. Ja, das gab auch dann ganz verschiedene. Es gibt Leute, die haben wir praktisch dann ein paar Monate überhaupt nicht im Büro gesehen. Ja, es gibt auch Leute, die kamen fast weiter jeden Tag. Ja, also ganz, ganz, ganz spannend. Generell hat das sehr gut funktioniert. Man merkt natürlich dann, wenn das über eine lange Zeit geht, dass es schon Leute gibt, die so ein bisschen aus dem Blickwinkel verschwinden. Also bei manchen Leuten ist das kein Problem. Und das heißt auch nicht, dass die nicht arbeiten, sondern es ist dann mehr so, dass für die ruhigeren Typen, die vielleicht jetzt sowieso nicht sehr aktiv in Kommunikation von sich aus teilnehmen, da muss man dann halt überlegen, wie bindet man die weiter ein.
Hast du dafür eine Lösung gefunden? Auch jetzt für unsere Zuhörer, jetzt im Winter wird's ja, Winter is coming.
Ja. Wir haben dann erstmal nach einer gewissen Zeit, als sich die Zahlen erholt haben, wieder gesagt, ja, wir sagen, jeder muss einmal in die Woche ins Büro kommen und wir haben natürlich auch All-Hands-Meetings und haben das versucht, natürlich schmackhaft zu machen, was wir sowieso machen mit Perks und allem Pipapo, was man heute so als Startup bieten muss. Und jetzt ist natürlich wieder die Situation, jetzt haben wir es natürlich wieder gesagt, naja, im Moment können wir keinem empfehlen, ins Büro zu kommen. Ja. Aber da sind wir auch noch für nächstes Jahr am Arbeiten, wie wir das, was wir auch wollen. Also wir müssen auch diskutieren, wie sieht diese Arbeit der Zukunft aus? Ja,
genau, darüber reden wir auch. Und da hast du auch, also verstanden, für die nächsten, ich habe die meisten Leute, die ich spreche, die haben tatsächlich noch keine Sicht auf die nächsten 6-5 Monate.
Ja.
Aber jetzt über die nächsten paar Wochen denken sie, glaube ich, sehr ähnlich wie ihr.
Ja, das so funktioniert ja auch. Also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt einen absoluten Handlungsbedarf haben. Wir fragen uns nur, wenn, nehmen wir an, Corona ist Vergangenheit, ja, also Lockdowns und was wollen wir? Wollen wir sagen, okay, jeder darf so viel, ihr braucht gar nicht ins Büro zu kommen, sehe ich ein bisschen kritisch. Mhm. Weil warum hat man dann das Büro?
Eben. Ja. Warum gab es überhaupt Büros? Warum gibt es dafür überhaupt einen Markt? Weil die Leute schon irgendeinen Mehrwert darin sehen.
Ja, oder weil da könnte ich ja auch hinkommen, naja gut, dann sage ich, wir heiern sowieso ja viele Leute aus dem Ausland und bezahlen Relocation und so. Da kann ich ja auch sagen, ja, ich lasse die in der Ukraine sitzen oder weltweit. Da habe ich vielleicht sogar noch Kosteneinsparungen. Auf der anderen Seite stellen wir schon fest, dass die Kommunikation schon ein bisschen manchmal schwieriger wird, dass man nicht mehr so auf den Gang so Sachen mitbekommt. Ja,
richtig.
Da habe ich auch jetzt noch kein Tool gefunden, das so eine perfekte Lösung ist, die das ganz natürlich abbildet, ohne dass man die Leute zwingt, schreibt doch was auf. Ja, oder es gibt ja Tools, die sagen, die dann jeden Morgen, es gibt so diverse Slack-Tools zum Beispiel, die werden auch von diversen Firmen eingesetzt, da muss jeder Mitarbeiter morgens sagen, ich arbeite heute an 1, 2, 3. Ja? Und das ist dann für jeden einsehbar, sodass man da versucht, so eine gewisse Transparenz herzustellen. Auf der anderen Seite ist es, da haben wir festgestellt, es funktioniert für einen Teil der Leute und andere Leute haben damit, mögen das nicht und es gibt doch kein ganz natürliches Tool, das diesen Flurfunk ersetzt, ja.
Spannend. Das ist jetzt wirklich, das wird sich auch wahrscheinlich zu einem gewissen Teil permanent ändern.
Ja, definitiv. Also gibt es ja auch viele große Firmen, die sogar aus der traditionellen Industrie, die sagen, Siemens, glaube ich, ja, Homeoffice in Zukunft ist gesetzt, ja. Wobei ich auch glaube, dass man da irgendwelche Best Practices finden muss, wie das funktioniert.
Denke ich auch, ja. Sag, hast du irgendeine Form, irgendeinen Mehrwert gefunden, wie du deine Mitarbeiter besser enablest, so dieses deutsch-englische Begriff, aber also besser irgendwie, dass sie besser klarkommen selbst? Habt ihr da irgendwie Hilfeleistungen gestellt, die vielleicht uns nicht bekannt ist, irgendwie uns doch allen nutzen könnte? Hast du da schon irgendeinen Weg gefunden, besser Leute zu unterstützen in ihrer Heimarbeit?
Also wir bieten natürlich an, sie mit Equipment zu unterstützen, neben dem Laptop, wenn jetzt jemand einen Monitor braucht, wenn jemand Headsets braucht und so weiter, ja. Und wir haben generell ein sehr engagiertes Human Resource Department, die immer für Probleme, sei es jetzt wirklich, dass irgendwas fehlt, ja, von der Internetverbindung bis zu XY, aber auch wenn es zum Beispiel, wenn man sich nicht gut fühlt, ja, oder man sich irgendwelche Sorgen austauschen muss, dann haben die immer ein offenes Ohr, sozusagen. Aber wir hatten eigentlich wenig wirklich spezielle Requests. Das ging eigentlich, wir haben vor allem Entwickler, Product Manager, wir haben sowieso schon immer einen Homeoffice-Tag im Prinzip pro Monat No Questions Asked gehabt. Und
hatten wir nicht.
Also das war schon immer einer No Questions Asked, also und dann auf Anfrage auch mehr. Wir haben auch angeboten, wenn jetzt jemand gesagt hat, wir haben ja viele Leute, die zum Beispiel aus Brasilien und wenn die gesagt haben, sie wollen Urlaub machen in Brasilien und dann vielleicht noch 4 Wochen da Homeoffice dranhängen, da haben wir das auch unterstützt. Insofern.
Dann hattet ihr so ein bisschen da schon vorbereitet. Genau. Wie ist deine Sicht als Führungskraft, Martin? Also für unsere Zuhörer, einfach nur deine Sicht auf, ich frage bewusst sehr offen, auf die nächsten 3-6 Monate. Was wird jetzt passieren in Deutschland? Wie wird uns das alle betreffen? Euch, uns? Was passiert deiner Meinung
nach? Also jetzt mal für unsere Industrie wird es so weiter, also sehe ich keine Disruption, ja. Das heißt, die E-Sports, die Turnierorganisatoren waren ja schon darauf vorbereitet und wir gehen davon aus, dass bis Mitte nächsten Jahres eigentlich alle Turniere online stattfinden, ja. Es hat natürlich langfristig, auch für unsere Industrie, sagen wir mal, wenn es der gesamten Wirtschaft lange schlecht geht und zum Beispiel die Wettanbieter, auch wenn wir die dann E-Sport angeboten haben, das hat bei weitem nicht den Umsatzausfall bei den Wettanbietern kompensiert. Das heißt, die mussten da schon zurückfahren und natürlich auch, wenn die Audience der Wettanbieter, also die Wetter, ja, die normalen Menschen, wenn dann die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die weniger Geld zur Verfügung haben, hat das natürlich einen Longtail-Effekt natürlich auch auf uns, ja.
Stimmt.
Und da hat man natürlich schon, ich glaube, da sind wir in Deutschland jetzt noch ganz, ganz gut aufgestellt, ja. Ich glaube auch, es wurde ja viel kritisiert, dass man vorher ein bisschen auf die Finanzen geachtet hat und die Schuldenquote runtergefahren hat. Also hat man jetzt auch ein bisschen mehr Spielraum gehabt und setzt den auch ein. Und das finde ich auch richtig. Ist natürlich nicht perfekt. Ich weiß es selber. Ich kenne Clubbetreiber natürlich hier um die Ecke. Für den ist das natürlich sehr bitter, weil da läuft seit praktisch März natürlich nichts. Ja, also.
Ja, gar nicht. Der hat trotzdem seine Kosten, trotzdem seinen Ärger. Gibt es irgendwelche Content-Quellen, die spannend sind? Also zum Beispiel, keine Ahnung, manche Leute sagen, lies Reddit, ja? Gibt es irgendwelche Content-Hubs, irgendwie Quellen, was auch immer, die du gerne liest, wo du denkst, hey, die Leute sollten auch mal über jetzt FAZ und Co. auch mal solche Sachen sich einverleiben? Gibt es da?
Ich habe jetzt da keine zentrale Stelle, aber über LinkedIn, ich habe ein ganz gutes Netzwerk, die auch viel empfehlen dann, ja. Und da schaue ich auch, wenn mich da was interessiert, dann vielleicht bestelle ich mir dann das Buch oder.
Okay, ja. LinkedIn nutzt du, die Community. Andersut, interessant. Ja. Sag, gibt es Martin, bei wem würdest du gerne mal Mäuschen spielen, wenn du einen Tag dürftest?
Also was mich natürlich wirklich. Mich interessiert ja, weil man schimpft ja immer über die Politik und warum gehen Sachen so langsam. Das würde mich natürlich wirklich mal interessieren, wie läuft das wirklich ab jetzt auf Bundeskanzlerebene? Nee, wirklich ganz oben, ja. Warum ist das so schwierig? Warum werden gewisse Entscheidungen, wo sich jeder die Haare rauft und denkt, naja, das könnte ja wohl nicht ernst meinen, ja.
Okay.
Personalentscheidungen, aber auch Sachentscheidungen, ja.
Da würdest du gerne mal reinschuppern, ja?
Da müssen ja irgendwelche Kompromissprozesse hinter der Bühne ablaufen, die das erklären, weil
es
sind ja keine dummen Menschen, die da.
Ja, es geht nur um, du hast recht.
Ja.
Und kann die Zuhörer dich mit irgendetwas unterstützen?
Generell, wenn sich für E-Sports interessieren und das ist generell, glaube ich, in Deutschland, war auch sehr interessant, jetzt hier SAP investiert viel und darum wurden sie an der Börse abgestraft, weil jetzt die Gewinne nicht so sprudeln. Und ich finde es eigentlich, diese Mentalität, ja, wir haben ja wenig wirklich Top-Unternehmen. Ja, also wir haben so, ich finde das auch sehr mutig mit VW, obwohl ich ja für diesen Dieselskandal, wo ich sie ja verdamme, ja, aber jetzt diese Strategie voll auf Elektro zu setzen, das ist sehr mutig und ist eigentlich auch das eine, entweder, es bleibt, wenn man Nokia anschaut, ja, die waren ja der große, über alle Maßen der erfolgreichste Handyhersteller und haben das versäumt, die richtige Weichenstellung zu treffen und vielleicht auch das Risiko in Kauf zu nehmen. Gut, ich gehe jetzt den Weg und dann, ich werde dann vielleicht 5 Jahre keine Gewinne haben und vielleicht geht es auch schief. Aber wenn man dieses Risiko nicht in Kauf nimmt, wird man entweder irgendwann übernommen.
Das stimmt. Aber Martin, ich kann es auch einsehen sozusagen, dass so eine Entscheidung natürlich schwieriger ist für einen Behemoth, ja, also so ein gestandenen großen Player, der alles zu verlieren hat, als jetzt im Vergleich zu jemandem, der das vom Scratch aufbaut, weißt du so, der nicht zu verlieren hat. Natürlich ist es nicht einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein bestehendes Modell mit keiner hunderten Milliarden Umsatz oder Dutzenden und plötzlich riskiere ich das. Jetzt, das kann ich verstehen. Vor allem sind das ja die Leute, die solche Unternehmen führen, keine Unternehmer. Das macht ja doppelt so schwer. Das sind Politiker, das sind Verwalter, aber keine Unternehmer. Und da kann ich es verstehen. Und ich finde das auch relativ mutig, ehrlich gesagt, was sie jetzt
machen. Ja, und das brauchen wir auch mehr. Und es wird manchmal auch nicht auszahlen. Aber es ist in der USA dasselbe. Ja. Wenn man denkt, also vielleicht für die ältere Generation. Ja. IBM hat damals ein Betriebssystem, hat Milliarden in OS 2 investiert. Ja? Zusammen mit Microsoft erst und dann alleine gegen Microsoft Windows. Kennt man heute nicht mehr. Da haben die auch Milliarden versenkt.
Stimmt. Ja, Amazon hat auch vieles versenkt.
Ja, genau, Google, wenn man überlegt, man kennt natürlich nur die erfolgreichen, allein auf dieser App-Seite hatten die bestimmt 50 Apps, die sie schon wieder dicht gemacht haben.
Richtig, ja, auch allein dieses Google, Facebook, wie nennt es sich, oder Google Pay damals gegen PayPal. Genau, Google Plus, richtig, du hast recht. Das sieht man halt dann alles
nicht mehr. Das gehört halt dazu, das Risiko einzugehen. Und natürlich ein Privatunternehmer, der nicht an der Börse ist, der macht das vielleicht, das sieht niemand. Oder der entscheidet das einfach. Aber das brauchen wir halt, glaube ich, auch diese Mentalität, dass wir sagen, naja, okay, das gehört halt dazu. Und wenn das scheitert, dann scheitert es halt, das passiert halt.
Eben, das ist Teil des Business. Genau. Und sag, welche zwei Leute soll ich deiner Meinung nach sprechen, unbedingt?
Oh, da tue ich mich schwer, ehrlich gesagt. Also jetzt aus der E-Sport-Szene? Also natürlich.
Nee, auch insgesamt. Spannende Persönlichkeit.
Also natürlich würde ich hier Mark Merrill von Riot, ja, einer der Riot-Gründer. Riot hat es ja geschafft, mit einem Spiel, ja, und die Riot-Philosophie, auch die Philosophie ist Player First, also wie sie bauen für den Spieler, ja. Und da haben die ganze Firma ausgerichtet, haben mit einem einziges Spiel, das sie jetzt über 10 Jahre am Leben gehalten haben, also was heißt nicht, oder wachsen gehalten haben.
Immer noch und wachsen.
Mit dem Free-to-Play-Game.
Und organisch. Ja.
Und einen unglaublichen Umsatz. Ja. Also das ist bestimmt ein sehr interessanter Kontakt und bringen jetzt halt Valorant, einen ganz spannenden neuen Titel raus. Also sind trotzdem.
Das wäre natürlich Englisch, ja? Er ist wahrscheinlich Amerikaner. Ja,
genau, richtig.
Und kennst du ihn denn?
Ich habe ihn einmal zwei Sätze gewechselt auf der Bitcraft.
Okay, schreibe ich ihn mal auf. Wer noch, außer Marc?
In Deutschland. also auf jeden Fall natürlich, wo ich viel gelernt habe. Also Niklas Östberg von Delivery Hero, der CEO.
Ah ja.
Ich war ja sozusagen CTO von Lieferheld eine Zeit lang und die Strategie, sagen wir mal, Delivery Hero ist ja wirklich über Merger and Acquisition eigentlich so groß geworden. Ja, vielleicht mag das Niklas jetzt nicht gern hören, aber nicht unbedingt, weil jetzt aber allein das hinzubekommen.
Der Operations organisch. Das ist ja auch etwas. Ich meine, in manchen Businesses ist das vielleicht the winning. Weißt du, jeder hat seinen Modus operandi.
Gerade Techniker tendieren ja sehr viel dazu, ja, das machen wir selber.
Ja.
Aber ich auch als Techniker habe gelernt, ne, man muss immer schauen, macht es nicht Sinn, vielleicht da eine Firma zu kaufen?
Ja.
Weil Time to Market, Risiko, ja.
Eben. Manchmal scale first to scale wins, ja, dann ist das halt so. Es war sehr, also für mich auf jeden Fall, ich denke für die Zuhörer auch, vor allem Einblick in eine komplett andere Welt nochmal, E-Sport, super exciting, ja, dass das immer noch läuft, dass es etwas anders funktioniert, aber das nicht so tief betroffen ist erstmal, das über Wettgeschäfte, das war sehr interessant alles. Ich danke mich vielmals, Martin. Wie können sich die Leute an dich wenden?
Für Business-Kontakt auf LinkedIn, ja, Kontakt aufnehmen.
Okay, alles klar, dann... Liebe Zuhörer, ich bedanke mich bei Martin, ich bedanke mich bei euch. Passt auf euch auf.
Bis dann. Tschüss.